ARD Sounds.
BR24. Thema des Tages.
Schlamm und Geröll in Häusern, unterspülte Straßen, ein Toter. Nicht nur im Ahrtal hat Sturmtief Bernd vor 5 Jahren gewütet, auch im Berchtesgadener Land gab es Katastrophenalarm. In der Nacht vom 16. auf den 17. Juli mussten mehr als 160 Menschen in Sicherheit gebracht werden. 9 Gebäude und ein Hoteltrakt waren anschließend unbrauchbar, genauso wie die Bob- und Rodelbahn am Königssee. Was haben wir aus diesem Hochwasser gelernt? Darum geht es jetzt in unserem Thema des Tages. Ich bin Hannes Kunz. Und als erstes schauen wir auf diese Bobbahn. Der Wiederaufbau, der kostet mehr als 50 Millionen Euro und diesmal soll die Anlage besser geschützt sein. Unsere Korrespondentin aus dem Studio Traunstein, Laura Huckamt, war auf der Baustelle.
Gegenüber vom türkisfarbenen Königssee erhebt sich leuchtend gelb der Eingang der Kunsteisbahn. Die Bahn selbst ist noch eine Baustelle. Wo im Herbst Bobs durch die Kurven schießen sollen, wird geschraubt, gegossen und montiert. Und während unten die Bahn neu entsteht, fließt gleich daneben der Klingerbach. 2021 wurde der schmale Gebirgsbach innerhalb kurzer Zeit zur Gefahr. Er brachte Wasser, Schlamm, Baumstämme und Felsbrocken mit. An einer Engstelle verkeilte sich das Material, das Wasser staute sich und brach durch die Sportanlage. Deshalb wird hier nicht nur eine Bahn wieder aufgebaut, es entsteht gleichzeitig ein Schutzsystem gegen die nächste Flut, erklärt Michael Koller, Landrat für das Berchtesgadener Land.
Also die Schutzmaßnahmen waren natürlich Priorität, sodass man dann auch das Objekt geschützt hat. Aber die Bahn ist natürlich für uns in der Außenwirkung ganz wichtig. Internationale Wettbewerbe hier vor Ort, das ist, glaube ich, beste Werbung für die Region.
Der Schutz beginnt mehrere Meter oberhalb der Bahn. Dort steht jetzt eine massive Betonwand quer zum Klingerbach. Mit einer Öffnung in der Mitte und Stahlstreben davor. Projektleiter Fabian Amort nennt sie mit Fachbegriff Geschiebedosiersperre.
Prinzipiell ist es eine Sperrenwand mit einem überdimensional großen Rechen, wenn man es so einfach betrachten möchte. Aber wir haben eben dann jetzt da die Sicherheit mit diesem Rechen, dass ein größerer Blockeintrag oder auch vor allem Wildholz rückgehalten wird.
Der Bach fließt also weiter durch den Rechen. Baumstämme und große Felsbrocken bleiben jedoch hängen. Geröll und Schlamm sammeln sich im Fangraum dahinter. Nach Unwettern muss er kontrolliert und gegebenenfalls ausgebaggert werden. Die zweite Maßnahme beseitigt den Flaschenhals von 2021. Die neue Bahn kreuzt den Klingerbach nicht mehr. Sein Bett wird befestigt und verbreitert, damit das Wasser abfließen kann, ohne sich zurückzustauen. Die dritte Schutzlinie steht an den Hängen. Höhere und stärkere Steinschutzzäune. Sie sollen herabfallende Brocken auffangen. Auch die ammoniakführende Kälteleitungen werden abgeschirmt. Durch Betonfundamente und teilweise durch massive Betonwände. Doch Rita Poser vom Bund Naturschutz hält diesen Schutz für unzureichend.
Das ist alles viel zu klein dimensioniert und erreicht nicht mal die Ausmaße von 2021, die da gekommen sind, um das aufzufangen.
Sie warnt vor größeren Felsstürzen, weiterem Geröll aus den steilen Hängen und einem geschwächten Schutzwald.
Die Frage ist das hier der richtige Standort?
Die Projektleitung widerspricht. Fachleute hätten die Gefahren geprüft und die Zäune nach dem Brocken von 2021 bemessen. Völlig ausschließen lässt sich eine erneute Zerstörung trotzdem nicht. Die neuen Bauwerke sollen die Wucht einer Flut zumindest schrittweise bremsen. Der Wiederaufbau ist fast geschafft. Die eigentliche Bewährungsprobe kommt mit dem nächsten Hochwasser.
Nach dem Unwetter damals vor 5 Jahren, da war auch Fritz Helge Voss vor Ort. Er ist der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerks für Bayern. Bei seinen Einsätzen kann Voss auf 17.000 Menschen zurückgreifen. Die meisten von ihnen arbeiten ehrenamtlich für das THW. Meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle hat mit Voss über das Berchtesgadener Hochwasser gesprochen. Alles begann damals mit einem dramatischen Wetterbericht.
Wir wussten, dass es eine Gefahrenlage gibt. Wir wussten auch, dass es eine größere Gefahrenlage gibt als üblich, in Anführungszeichen. Aber wo genau und in welchem Ausmaß, wussten wir nicht.
Das Besondere an dem Hochwasser im Berchtesgadener Land war ja, wie schnell alles ging. Das Wasser sammelte sich rasant, schoss durch die Bäche und engen Täler, dazu Muren, Geröll, Treibholz.
Richtig.
Binnen Minuten wurde es lebensgefährlich. Kann man so eine Flut in so einem Gelände überhaupt aufhalten oder zumindest verlangsamen?
Nein. Also Sie haben recht, gerade in Gebirgsräumen, auch Mittelgebirgsräumen, ist es so, dass wenn zu viel Wasser kommt, und das ist ja der Klimawandel dann in Europa, kann man nicht mehr viel tun, dann kann man auch tatsächlich nicht mehr viel vorbereiten. Dann kommt es darauf an, dass gewarnt wird, dann kommt es darauf an, dass Menschen die Warnung ernst nehmen und vorbereitet sind, auch auf Warnung zu reagieren.
Und hatten Sie den Eindruck, dass das vor 5 Jahren funktioniert hat?
Sagen wir es mal so, eine der Lehren aus diesem Einsatz, Sturmtief Bernd, also war, dass wir jetzt mittlerweile bundesweit den Cell-Broadcast haben, also die Warnungen, die dann auch direkt auf die Handys gepusht werden. Das war nämlich damals noch nicht der Fall. Und ich glaube schon, dass in der Bevölkerung oder in einigen Teilen der Bevölkerung auch Warnungen ernster genommen werden. Wichtig ist, dass man, weil es auch Menschen gibt, die bewusst Desinformation betreiben, gerade in solchen Situationen habe ich das schon mehrfach erlebt, dass man weiß, wo die sicheren Informationsquellen sind und dass man dann nicht Gerüchten aufsitzt.
Was gibt es in diesem Bereich für Desinformationen?
Ich habe in einem anderen Hochwassereinsatz erlebt, dass auf einmal im Internet sich verbreitete, dass ein Teil einer Stadt evakuiert werden muss, was überhaupt nicht zutraf. Dass bewusst aus meiner Wahrnehmung eine Fehlinformation gestreut wurde.
Was können die Menschen denn noch tun?
Gerade bei Katastrophen hilft es uns Einsatzkräften sehr, wenn Menschen gewisse Notvorräte zu Hause haben, dass damit die Straßen frei sind und nicht Menschen irgendwo noch ganz kurzfristig noch in einen Supermarkt fahren, sondern dass sie ihren Notvorrat zu Hause haben, dass sie auch einen Energievorrat zu Hause haben, Lampen zu Hause haben, wo sie mindestens ein paar Tage, ich würde mir ja mindestens 14 Tage wünschen, aber dass man zumindest ein paar Tage ohne fremde Hilfe ausgestattet ist. Einsatzkräfte haben schweres Gerät, schwere Fahrzeuge, die herangeführt werden müssen und müssen beweglich sein. Da hilft es nicht, wenn ich großen Einkaufsverkehr noch habe, als ganz einfaches Beispiel.
Bleiben wir nochmal bei der Unwetterbewältigung. Könnten Sie ganz konkret sagen, was machen dann die Ehrenamtlichen? Die bekommen jetzt einen Einsatzbefehl, die gehen raus. Ja? Und was machen sie im Fall von so einer Flut?
In Abstimmung mit der örtlichen Einsatzleitung kriegen meine Einsatzkräfte, unsere Einsatzkräfte zum Beispiel den Auftrag Menschenrettung aus einem Gebäude, das möglicherweise nicht mehr standsicher ist. Das heißt, dann würden
also, dass
wir Menschen,
jetzt sozusagen unterspült ist und.
Genau, was unterspült ist, wo man dann sagt, dort kann ich Menschen retten. Wir haben weitere Möglichkeiten, die Standsicherheit von Gebäuden wiederherzustellen, also angeschlagene Gebäude, wo man sagt, das Wasser ist durch und das Gebäude droht einzustürzen. Das wird dann abgestützt oder ausgesteift, zum Beispiel. Was wir auch machen, ist, wenn kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel Elektroversorgung, Trafos ausfallen, dass man dann Ersatzstrom, Notstrom zur Verfügung stellt, gegebenenfalls ausleuchtet. Und gerade bei den Murenabgängen war es auch nochmal so, die Standfestigkeit von Gebäuden zu bewerten mit unseren sogenannten Baufachberatern, beziehungsweise dann auch, soweit es ging, war nicht überall der Fall, Gebäude von Schlamm zu befreien.
Haben Sie denn genug Ehrenamtliche oder haben Sie Nachwuchsprobleme?
Wir stellen immer wieder fest, dass gerade nach solchen Hochwasserkatastrophen Menschen zu uns kommen, weil sie sagen, das ist eine sinnvolle Tätigkeit und das stimmt auch. Man kann nie genügend Einsatzkräfte haben, Menschen haben, die bereit sind, sich einzusetzen. Wir sind immer offen. Ich hätte immer gerne mehr Ehrenamtliche, Frauen wie Männer, ganz wichtig.
Sagt Fritz Helgefoss, der Landesbeauftragte des THW Bayern, in unserem BR24 Thema des Tages.
Und hier noch ein Podcast-Tipp.
Willkommen bei Science Tea Time. Das ist der Podcast, in dem ich, Caro Matzko,
und ich, Frank Seibert,
abwechselnd junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler treffen. Ganz entspannt bei einer Tasse Tee.
Wir sprechen über ihre spannende Forschung. Zum Beispiel, wie das Gehirn unser Essverhalten steuert.
Bis hin zur Frage, wie viel Sternenstaub in uns steckt.
Und bei jedem Thema tauchen wir tief ein. Zu jedem Schwerpunkt gibt's mehrere Folgen.
Wir sprechen in unserer ersten Staffel über die ganz großen Themen. Über gute Ernährung, das Weltall und natürlich über künstliche Intelligenz. Es geht aber auch um Persönliches. Wir geben euch spannende Einblicke vom Berufsalltag als junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wie war ihr Weg in die Forschung? Was begeistert sie daran? Und was sind die größten Herausforderungen?
Science Tea Time. Spannende und inspirierende Gespräche über das ruhmreiche Leben oder das knallharte Überleben in der Forschung.
Ehrlich, nahbar und oft auch überraschend. Also schnappt euch eure Lieblingstasse und macht es euch gemütlich. Science Tea Time. Wissenschaft auf eine Tasse Tee.
Ab jetzt in ARD Sounds.